Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, dass ihr es gepackt habt, bei der Hitze hier zu sein. Finde ich echt cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch denen, die zu Hause am Livestream sind, Solo, wenn du das siehst, gute Besserung. Und anderen, die nicht hier sein können, schön, dass auch ihr dabei seid und ich freue mich, heute hier zu sein. Bevor ich in die Predigt einsteige, einen kurzen persönlichen Bericht. Vielleicht haben manche Sorge um ihre Gesundheit, wenn sie mich hier vorne sehen. Ich bin vor einer Woche an Gürtelrose erkrankt. Also das ist nicht oder ganz minimal ansteckend und auch nur in der Frühphase, mittlerweile definitiv nicht mehr, also keine Angst vor mir. Aber warum ich das erzähle, ist, es war echt beeindruckend. Ich habe die Woche zunehmend abgebaut. Ich lag am Mittwoch, ausgerechnet an meinem Geburtstag, nur in einem abgedunkelten Zimmer und bin nicht raus aus der Wohnung. Und bedingt dadurch, dass ich halt auch Geburtstag hatte, haben mich einige Leute angerufen und dann auch mit mir gebetet, für mich gebetet. Und das ist so rapide besser geworden. Ich war gestern schon wieder bei 36 Grad auf dem Golfplatz. Also es ist super. Also ich bin echt dankbar. Schön, dass ich hier sein kann. Dank dem Herrn. Ja. Ja, jetzt in die Predigt. Manchmal ist es ja ein Vorteil, wenn man in der Gemeindeleitung ist. Denn dann entscheidet man über die Themen, die anstehen für die Predigten. Viele Jahre war ich selbst in der Position, auch als Gemeindeältester das mitzuentscheiden. Nun, im Augenblick seit einigen Jahren nicht mehr und trotzdem haben wir uns darauf verständigt, dass ich weiterhin ab und zu predige. Mein Problem ist jetzt natürlich, ich muss damit klarkommen, was man mir vorgibt. Und in dem Fall ist es ja auch richtig, dass die Gemeindeleitung entscheidet, was dran ist. Dieses Thema aus dem Jakobusbrief, was tun wir praktisch auf unserem Weg, damit das mit der Nachfolge besser gelingt, ist sicher ein wichtiges Thema. Aber ich muss sagen, ich habe mich schwer getan. Und ja, der Brief, den ja vermutlich ein Sohn Marias, also ein Halbbruder von Jesus geschrieben hat, hat ja ganz viel Praxis in sich. Und ich dachte, naja, irgendein schönes Thema, wie lieb Gott zu uns ist, ist eigentlich doch viel angenehmer, als wenn wir gesagt bekommen, was wir alles tun müssen und lassen müssen. Und dann hatte ich mich flexibel gezeigt, was das Datum anging und habe ausgerechnet auch den heutigen Tag bekommen. Und dann hieß es, Michael, predige mal über Arm und Reich. Was hat Jakobus zum Thema Arme und Reiche zu sagen? Und Und ich habe zunächst gedacht, oh weia, Themenreihe Jakobus, schlimm genug. Und dann auch noch dieses Thema, niemand lässt sich doch gerne sagen, dass er seinen Geldbeutel weiter öffnen soll. Und da habe ich mir genauer den Brief angeguckt. Jakobus ist ein Brief, relativ kurz, 5 Kapitel. Aber allein in dem kurzen Brief sind 54 Imperative, also Befehle, Anweisungen. Mit Sicherheit der autoritärste Brief des Neuen Testamentes. Und auch ein Martin Luther hat ihn so gar nicht abkönnen. Als Luther die Bibel übersetzt hat, sein großes Thema war ja die Erlösung aus dem Glauben heraus. Hat sich da ganz stark an Paulus angelehnt. Wir sind erlöst nicht aus Werken, sondern aus Glauben heraus. Hat er gesagt, Jakobus, der Kevin hat das letzte Woche schon kurz angesprochen, ein strohendes Epistel, also ein nichts Besonderes, zwar gut und nützlich zu lesen, aber den anderen Schriften nicht gleichwertig. Und Luther hat dann einfach den Jakobusbrief mit dem Hebräerbrief genommen und hat ihn ans Ende der Briefe geschoben von Judas. So nach dem Motto, lassen wir Johannes und Petrus mal überholen, die haben uns mehr zu sagen. Gut. Zurück zu meinem anfänglichen Unbehagen mit diesem Brief. Ich denke, wir können uns dem nicht entziehen, dass diese Imperative, die Jakobus aufstellt, was mit unserem Leben zu tun haben. Wir können uns dem schon deswegen nicht entziehen, weil ganz viel, was er sagt, geht parallel zu dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ich habe das mal durchgeguckt und habe ganz viele Stellen gefunden, wo Jakobus genau die gleichen Finger in die gleichen Wunden legt, wie Jesus das in der Bergpredigt getan hat. Er fordert uns auf, langsam im Zorn zu sein. Jesus fördert uns auf, einander nicht zu zürnen in der Bergpredigt. Jakobus ermahnt uns, den Nächsten so zu lieben wie uns selbst und liegt damit auch auf der Linie von Jesus, der genau das gefordert hat. Jakobus beschreibt die Frucht für die, die Frieden schaffen und Jesus lobt die Friedenstifter. Also wer Jesus ernst nimmt, der kann an den ethischen Forderungen, die Jakobus anstellt, nicht vorbeigehen. Und ich glaube, auch wenn vieles auf den ersten Blick sehr gesetzlich und streng aussieht bei Jakobus, auf den zweiten Blick ist das etwas anders. Jakobus sagt nicht im Gegensatz zu Paulus, erfüllt diese ganzen Forderungen und dann werdet ihr erlöst. Er weiß genau, Erlösung ist Geschenk aus Gnade. Aber es geht Jakobus darum, dass er denen, die schon erlöst sind, hilft, ihr Leben so zu leben, dass es dem Status eines erlösten Gotteskindes besser entspricht. Ich denke auch für den Aspekt, über den ich heute reden darf, nämlich um das Miteinander von Armen und Reichen und den Umgang mit Reichtum in der Gemeinde, gilt das. Wenn ich mit meinem Überfluss etwas Gutes anfange, dann erlöst mich das nicht. Die Eintrittskarte in den Himmel ist es nicht, die man sich kaufen kann. Aber es macht umgekehrt Sinn. Mache ich schon mal die nächste Folie. Es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich habe es nicht mehr nötig, wertvoller zu werden durch Reichtümer, die ich mir anhäufe. Ich kann es mir leisten, davon etwas abzugeben. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und trotzdem musste ich erstmal ziemlich schlucken, als ich mir klargemacht habe, wie oft in diesem kurzen Brief Jakobus sich mit Reich und Arm beschäftigt, nämlich an gleich 3 Stellen. Und wie kritisch er an einigen Stellen auch ist. Das hat schon was mit mir gemacht. Ich bin zwar nicht der Allerreichste, es gibt Leute, die haben mehr, sicher auch in der Gemeinde Einzelne. Und es gibt Leute, die müssen gar nicht schauen auf das, was sie ausgeben, das tue ich schon. Aber ich habe mehr als die meisten anderen und ich habe mit Sicherheit mehr, als ich brauche. Ich leiste mir Urlaube auf allen Kontinenten, ich spiele reichlich Golf, gehe auch öfters essen. Ich bin schon wirtschaftlich privilegiert. Und auch für die, die ärmer sind unter uns, gilt im Verhältnis zu denen, die wie jetzt zum Beispiel in Pakistan leben, sind wir alle noch unendlich reich und müssen das an uns ranlassen, dass Jakobus uns hier herausfordert. Also allein an 3 Stellen schenkt Jakobus den Reichen kräftig ein. Und ich werde auf alle 3 Stellen eingehen, weil das irgendwie wichtig ist, um so einen Gesamtblick für seinen Impuls zu kriegen. Aber mein Hauptpunkt wird der 2. sein, Jakobus 2, Vers 1 bis 13, wo es um das Miteinander in der Gemeinde geht. Aber erstmal zur 1. Stelle. Kapitel 1, Vers 9 bis 12, schon in der Einleitung sagt Jakobus etwas zum Thema Reich und Arm. Ab Vers 9. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, dann verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Dieser Abschnitt im 1. Kapitel steht ja im Zusammenhang mit dem Thema Anfechtung. Da hat der Kevin ja letzte Woche so schön drüber gesprochen, mit diesem heilsamen Schlag in die Magen oder wohltuenden Schlag in die Magengrube, was Anfechtungen, Herausforderungen, Versuchungen für uns sein können. Deswegen will ich da auch nicht so viel drauf eingehen. Wichtig ist aber, dass wir diesen Kontext verstehen. Es geht in diesem Zusammenhang, was Reich und Arm angeht, um den Aspekt der Anfechtung. Es geht Jakobus nicht darum, dass Reichtum als solches schlecht ist. Anfechtung heißt, wer arm ist, steht in der Gefahr, ständig zu jammern und darüber zu klagen, dass er zu wenig hat, anstatt dass er vergisst, was er für einen Segen hat in dem Gott, der ihn liebt und der ihm alles gibt, was er zum Leben braucht und der sein Leben gerettet hat. Jakobus macht deutlich, der Arme soll nicht bitter oder neidisch werden, sondern er soll und darf sich freuen an dem geistlichen Segen, den Gott ihm gegeben hat. Dieser Segen ist von äußeren Umständen unabhängig. Und der Reiche soll sich nicht auf seine materielle Situation verlassen, das ist alles nichts wert, das verbrennt wie eine Blume in der Sonne. Alles ist vergänglich. Und wer sich auf seinen Besitz verlässt, der verpasst die wirkliche Hoffnung seines Lebens, nämlich sich auf Gott zu verlassen. Nur das gibt Sicherheit und Halt. Also für beide, für den Armen und für den Reichen, kann seine äußere Lebenssituation zur Anfechtung werden. Wer wenig hat, muss aufpassen, dass er nicht neidisch wird, denn dann vergisst er, wie wertvoll ihn Gott gemacht hat. Und wer viel hat, muss aufpassen, dass er sein Herz nicht an sinnlose Dinge hängt. diesen Aspekt der Anfechtung nur kurz angetippt. Das geht ja schon eher in die Richtung von der Predigt letzte Woche. Zeit nehmen möchte ich mir jetzt für den längeren Abschnitt aus Jakobus 2, der unser Miteinander in der Gemeinde thematisiert. Und da geht es meines Erachtens um die materiellen Reichtümer, Besitztümer, aber auch um andere Qualitäten. Aber bevor wir den Text jetzt lesen, eine kurze Anekdote, die ich im Internet dazu gefunden habe. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder erfunden, aber wenn sie erfunden ist, ist sie gut. Eine konservative Gemeinde, gesetzt, ordentliche Menschen, hat einen Gastprediger eingeladen vom CVJM, der predigen sollte über diesen Text aus Jakobus 2. Und der dachte, als Aufhänger zu der Predigt komme ich in abgerobten alten Lumpen. Und der Türsteher hat ihn nicht reingelassen. Und die Gemeinde hat an dem Morgen keinen Prediger gehabt. Wenn es wahr ist, gut, wenn nicht, gut erfunden. Zum Text. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an den Herrn Jesus Christus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie er mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern, es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei mir an den Fußschemel, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die vor den Augen der Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen für den, der kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt. Puh. Das ist schon hart. Auch in diesem Text geht es zunächst um die Reichen und die Armen. Wir werden aber sehen, dass es nicht nur ums gefüllte Bankkonto geht, sondern auch um andere scheinbare Qualitäten und was die zu tun haben sollen oder eben nicht sollen mit dem, wie wir miteinander umgehen, mit unserer gegenseitigen Wertschätzung. Gehen wir erstmal ein bisschen am Text entlang. Jakobus beginnt ja hier mit dem Hinweis, Jesus Christus ist der Herr, dem alle Macht gebührt. Und Herrlichkeit. Damit erinnert er uns daran, wer der Chef ist. Im Grunde ganz nah bei Paulus, der das ja mit dem Bild vom Leib beschreibt für die Gemeinde, dass er sagt, Christus ist das Haupt. Wir alle anderen sind nur die Glieder, wir sind auf Augenhöhe miteinander. Keiner ist wichtiger als der andere und die Position des Hauptes, also der Chef, das ist Jesus. Diese Erkenntnis hat auch Jakobus und deswegen konfrontiert er uns mit dieser Erkenntnis. Weil Jesus allein die Ehre gebührt, dürfen wir nicht damit anfangen, dass wir unter uns Abstufungen machen. Das heißt nicht, dass wir nicht einander loben sollten, wenn wir etwas gut gemacht haben. Es gibt so einen saudummen Spruch, den habe ich auch andernorts hier auch schon mal zitiert. nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist dämlich. Also wer etwas gut macht, soll Anerkennung finden, soll Ermutigung finden und das sollte unter uns gerade groß sein. Aber dieses einander Ehren ist etwas anderes, als wenn man den Rang und den Wert eines Menschen daran festmacht, was er an Leistungsfähigkeit einbringt oder wie wichtig er ist oder wie reich er ist. Das ist so normal in unserer Welt. Ich habe ein schöneres Haus als du, ich habe ein größeres Auto und vielleicht habe ich sogar noch eine Yacht. Also bin ich bedeutender als du. Das darf es in der Gemeinde nicht geben. Und Jakobus illustriert das jetzt ganz praktisch in einer Geschichte, wie sie wahrscheinlich dieser Gastpastor in der konservativen Gemeinde auch erlebt hat, in der er eigentlich predigen sollte. Er stellt uns eine Situation vor Augen, wie sie sich in einem Gottesdienst der Urgemeinde abgespielt haben könnte. Da kommen zwei Gäste zur Veranstaltung. Der eine mit vornehmen Kleidern und Goldschmuck, offensichtlich jemand, der materiell reich und vermutlich auch einflussreich war. Ich habe da auch eine Folie, wo man das sieht, genau. Der andere hat zerlumpte Kleider an, ist offensichtlich unbedeutend, arm, vielleicht auch etwas müffelnd. Die Gemeindeverantwortlichen gehen nun mit beiden Gästen so um, wie das in der Welt normal ist. Der Reiche kriegt den Ehrenplatz, während man den Armen zwar reinlässt, immerhin, aber ihn so schamhaft am Rande der Versammlung versteckt. Menschlich verständlich, aber Jakobus macht deutlich, so etwas darf es unter euch nicht geben. Und er nennt uns gleich drei Gründe dafür. Erstens, er erinnert uns daran, Gott selber ist bei den Bedürftigen. Er hat ganz besonders die berufen, die in der Welt kein Ansehen haben. Natürlich gab es immer schon in der Gemeinde auch damals den einen oder anderen Reicheren, aber die Mehrheit der ersten Christen entstammte doch ärmlichen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen. Aus Sicht Gottes qualifiziert nicht der Besitz, sondern die Liebe zu ihm dazu, sagt Jakobus, Erbe seines Reiches zu werden. Der zweite Grund, umgekehrt, natürlich auch nicht immer, war es in der Tendenz häufig so, dass gerade die Reichen die Gemeinde verfolgt haben, den Christen skeptisch begegnet sind. Sie hatten ja vermeintlich etwas zu verlieren, wenn sie sich Jesus untergeordnet haben. Und in der Konsequenz litten die Christen eigentlich immer gerade an der Verfolgung durch die Einflussreichen, durch die Mächtigen. Reiche und Mächtige haben die Gemeinde verfolgt und dabei auch über Jesus, den König der Bettler, so wie sie ihn gesehen haben, gespottet. Und der dritte Grund, warum wir nicht mit zweierlei Maß messen dürfen, ist der wichtigste. Jakobus erinnert uns an das Gesetz Christi, den Nächsten lieben zu sollen wie uns selbst. Dieses grundsätzliche Liebesgebot verträgt sich nicht damit, dass wir in der Wertschätzung Menschen übereinander stellen oder untereinander. Wir können nicht Reichere und Einflussreichere hofieren und die anderen Ärmeren herabwürdigen, diskriminieren. Jakobus macht deutlich, übrigens ähnlich wie Paulus das auch gemacht hat, dass eine Erfüllung des Gesetzes schon dann scheitert, wenn man an einer Stelle scheitert. Also wer an einer Stelle das falsch macht, hat eigentlich alles falsch gemacht. Und er macht das mit einem sehr drastischen Beispiel. Er spricht von Ehebruch und Mord und sagt, hey, wenn du einen umgebracht hast, dann kannst du nicht sagen, immerhin habe ich die Ehe nicht gebrochen. Ist ja schon mal ganz gut, aber ein Gesetzesbruch reicht. Und dann endet dieser Text mit einer ganz merkwürdigen Aussage in dem Zusammenhang. Jakobus hat kritische Worte und er endet auch damit, dass er sagt, im Gericht ist kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Aber dann, doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Was heißt das in diesem Zusammenhang? Naheliegend auf den ersten Blick wäre die Deutung, wir sollen den Armen mit Liebe begegnen und uns um sie kümmern. Das läge ja auch in dem Wort drin, Barmherzigkeit, bei den Armen das Herz. Insofern ist das sicher richtig, aber ich neige in dem Zusammenhang eher zu einer anderen Deutung. Jakobus ist sich schon sehr bewusst, dass wir das nicht immer hinkriegen. Jakobus weiß, dass wir Menschen sind, dass wir Schwächen haben, dass wir auch Gesetze nicht einhalten können und dass wir immer wieder auch in diese Falle tappen werden, Menschen abzustufen, Menschen wichtiger zu nehmen, die bedeutender erscheinen, andere beiseite zu schieben, die unwichtig sind. Das passiert. Und es passiert auch uns, und das ist Jakobus auch klar. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist ernst. Aber wenn unser Miteinander von Barmherzigkeit geprägt ist, dann heißt das an der Stelle, das muss nicht das letzte Wort sein. Wir können uns entschuldigen, wir können das korrigieren, wir können Gott um Vergebung bitten, wir können den Menschen, wo es nötig ist, auch um Vergebung bitten, wir können auch Vergebung aussprechen, wo uns Unrecht getan wurde. Und wo wir in so einer Haltung miteinander umgehen, da kommt eben dieses Gericht nicht, sondern auch uns wird Barmherzigkeit zugeteilt. Jetzt die spannende Frage, wie ist das auf uns zu übertragen? Nach den Kleidern wird man ja heute nicht mehr so beurteilt. Ich gestehe zu, ich habe mich ein bisschen meinen eigenen Worten widersetzt und ich wollte normalerweise auch in kurzen Hosen hier stehen bei der Hitze, aber habe dann doch gedacht, nee, Livestream, hallo ihr da draußen, das kann man so lange nachgucken, ziehe ich doch mal eine lange Hose an. Aber im Prinzip ist es so, die Kleidung ist heute nicht mehr so der äußere Maßstab. Wahrscheinlich würde heute ein Goldbehängter, der hier reinkommt, eher für einen Zuhälter gehalten als für einen ehrenswerten Menschen. Und in Lumpen kommt auch kaum jemand. Die meisten haben Jeans an. Und dann sind die oft auch noch zerrissen. Das ist dann auch kein Ausdruck von Armut, sondern es ist modisch und hip. Reichtum lässt sich aber auch an anderen Kriterien ablesen als nur an den Kleidern. Und im Kern geht es auch um mehr als nur um das Bankkonto. Auch Ausbildungsgrad, weltlicher Einfluss spielen eine Rolle. Ich erinnere mich noch genau, wie das war, als ich vor über 30 Jahren, wir waren damals noch in Frankfurt-Höchst in unserer Muttergemeinde, Kelsterbach, war noch nicht gegründet, als ich anstand, zum ersten Mal in die Gemeindeleitung dort gewählt zu werden. Und ich wollte in die Gemeindeleitung, weil ich glaubte und glaube, dass ich Menschen mitnehmen kann in eine Richtung, dass ich Leitungsbegabung habe, dass ich ihnen helfen kann, Jesus nachzufolgen. Fand ich gut, ich wollte das. Aber dann kam diese Wahl und ich stand auf dem Wahlzettel mit Bruder Dr. Fobbe. Ich hätte kotzen können. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt. Der Grund war, weil ich offensichtlich den Eindruck hatte, der akademische Grad soll hier auch eine Rolle spielen. Der rutscht leichter durch die Wahl, auch wenn er so ein bisschen verlottert aussieht mit seinen langen Haaren, wenn er wenigstens einen Doktor davor hat. Und ich habe gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Wahrscheinlich haben das die Geschwister damals in der Wahlkommission gar nicht so gemeint. Der Doktor ist ja auch Namensbestandteil. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte leiten, weil ich glaube, begabt zu sein oder glaubte, begabt zu sein und berufen zu sein, aber nicht, weil ich Akademiker bin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in der Welt das dominierende Prinzip, hast du was oder kannst du was, dann bist du was, dass das bei uns keine Rolle spielen darf. Aber auf der anderen Seite ist es nicht schon so, dass der auf der Kanzel hier oder am Pult steht und was zu sagen hat, wichtiger ist für so eine Veranstaltung als der vorher den Teppichboden gesaugt hat. Und fordert uns die Bibel nicht geradezu dazu auf, bestimmte Leute, eben unsere Leiter, unsere Ältesten zu ehren, die für unsere Seele Rechenschaft ablegen müssen, so wie das da formuliert ist? Ja. Aber die Bibel sagt auch, dass wir unterschiedlich begabt sind, dass uns unterschiedlich viele Begabungen anvertraut sind und jeder dafür verantwortlich ist, was er mit den Dingen anfängt, die Gott ihm anvertraut hat. Und wer viele Begabungen hat, der hat eine höhere Verantwortung und von dem erwartet Gott auch mehr. Niemand ist per se privilegierter oder besser, weil ihm mehr anvertraut wurde als einem anderen. Wenn alle Gaben von Gott kommen, dann gebührt die Ehre dem Geber, nämlich Gott, und nicht dem, der beschenkt wurde. Das gilt für Reichtum, materielle Dinge, genauso wie für ideelle Dinge, Begabungen und sonst was. Noch einmal, wie gesagt, dass kein Missverständnis aufkommt, einander loben, ja. Einander ermutigen, wenn wir etwas gut gemacht haben, ja. Aber der sonst in der Welt übliche Leistungsgedanke, wer mehr besitzt oder wer mehr leistet, der hat mehr Wert als der andere, den darf es hier nicht geben. Für mich ist Gemeinde Gottes ein angstfreier Raum, in dem wir lernen dürfen und lernen müssen, dass dieser beständige Druck, den wir in der Welt immer haben, funktionieren zu müssen, uns miteinander zu vergleichen, den eigenen Stellenwert festzuklopfen, indem diese Mechanismen nicht funktionieren, nicht nötig sind. Christus ist das Haupt und wir stehen nebeneinander auf einer Höhe. Und auch wer offensichtlich viel an Leistung und Arbeit in die Gemeinde investiert, darf nicht dem vorgezogen werden, der aus welchen Gründen auch immer eher an der Seite steht. Der gut betuchte Unternehmer ist nicht wertvoller als der Arbeitslose. Der Germanistikprofessor steht nicht über dem Flüchtling aus Iran oder der Ukraine, der kaum Deutsch kann. Bevor ich das zum Schluss gleich nochmal zusammenfasse, möchte ich mich kurz auf den letzten Punkt noch einlassen, der am schwierigsten ist, aber ich will mich davor nicht drücken. Jakobus erwähnt Geld, Reichtum nochmal an einer dritten Stelle und da ist es richtig hart. Und wie gesagt, drücken will ich mich nicht, aber es ist schwierig. Jakobus 5, Vers 1 bis 6. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, das obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichtes. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Das ist hart. Der Reichtum ist verrottet, der Rost wird es fressen. Ihr habt euch für den Schlachttag gemästet. Wahnsinnsharter Tobak. Wichtig vielleicht an der Stelle, Jakobus kritisiert auch hier, genauso wenig wie in der ersten Stelle, die ich am Anfang hatte, Reichtum als solches. Es geht hier um eine Herzenshaltung des immer mehr Anraffens, Hortens, Reichtum, der ungenutzt die Scheune füllt, während andere Mangel leiden, der wird verfaulen und ist nicht von wirklichem Wert. Und jetzt mal das nächste Bild, wenn dieser Reichtum dann auch noch erworben wurde, unter Ausbeutung anderer Menschen, dann ist das absolut ein No-Go. Das geht gar nicht. Dann hat das die Folge, dass Gott Gericht üben wird. Jetzt würde auf den ersten Blick ein sozial denkender, politisch links stehender Mensch sagen, cool, das klingt ja wie im kommunistischen Manifest. Ihr seht, Karl Marx hat nicht das Copyright für soziale Gerechtigkeit. Jakobus hat 1800 Jahre früher gelehrt. Aber wichtiger Unterschied, Jakobus ruft hier nicht auf, den Kapitalismus durch eine Revolution zu stürzen, die aus Menschenhand gemacht ist. Er sagt etwas viel Ernsteres. Gott selber wird sich der Sache annehmen. Die Klage der Ausgebeuteten schreit zum Himmel. Menschen, die Mangel haben, weil ich mich an ihnen bereichert habe und die deswegen klagen, das sind Klagen, die Gott hört. Und ganz ehrlich, die Konsequenzen davon können ernster sein als das, was die kommunistische Revolution dem Ausbeuter antun könnte. Aber was heißt das denn nun für uns Privilegierte, die wir doch relativ viel haben? Was heißt das, dass Jakobus uns warnt, Reichtümer anzuhäufen, obwohl wir doch am Ende der Zeiten leben? Ich denke, wir leben hier in einem ständigen Spannungsfeld. Nach meiner Erkenntnis ist es weise und vernünftig, eine gewisse Altersvorsorge zu betreiben, auch zu sparen dafür. Und ich persönlich, so ist meine Erkenntnis, halte es auch für legitim, dankbar den Nutzen zu haben, wenn Gott mich materiell segnet und mich an Dingen zu freuen, die ich habe. Auf der anderen Seite die Ermahnung, sei kein geiziger Raffzahn, der sich für den Mangel des Nächsten nicht interessiert. Und ja, an diesen Dingen können wir nicht vorbeigehen. Je wirtschaftlich besser es dir oder mir geht, desto mehr wird das zu einer Herausforderung. Geht unter die Haut. Aber wie ich mich richtig verhalte in diesem Spannungsfeld, das muss jeder selber herausfinden. Wie viel darf ich mir gönnen, ohne dass ich ein herzloser Geizhals bin? wie viel sollte ich abgeben, damit es meinem Nächsten besser geht? Da kann ich und will ich keine Pauschalantwort geben. Jeder von euch sollte seine Fragen, die er da hat, mit dem Herrn im Gebet selber besprechen und mit seinem Gott darüber im Gespräch sein. Klar ist nur, der Reiche hat sicherlich an der Stelle mehr Verantwortung als der Arme. Und das ist manchmal nicht leicht. Deswegen sagt Jesus auch, dass wenige Reiche ins Himmelreich kommen, weil das schon eine knackige Herausforderung ist. Aber wie gesagt, nicht der Reichtum ist das Problem, sondern wie wir damit umgehen. Wenn Jesus mein Herr ist, der mich versorgt, der mir alles gibt, was ich brauche, dann hat mein materieller Besitz auch einen Ursprung in der Versorgung durch unseren Herrn, der mir etwas anvertraut hat. Und wie ich dann damit umgehe, das ist schwierig und wir werden zu unterschiedlichen Antworten kommen. Es wird jetzt kein Hirtenwort geben, am Monatsende regelmäßig alles, was auf dem Girokonto ist, an Himmelsperlen zu überweisen. Trotzdem würde ich euch die Kollekte sehr ans Herz legen, die nachher rumgeht. Es gibt Menschen mit einer speziellen Gabe der freiwilligen Armut. Ich kenne da wenige, aber es gibt, die sagen, alles, ich gebe alles weg, was ich habe. Ich brauche nicht viel, das, was mir reicht, das habe ich und mehr brauche ich nicht und dann geben sie. Das halte ich für eine ganz spezielle Geistesgabe, die hat nicht jeder. Und wenn so jemand jetzt hier predigen würde und sich nicht reflektiert, dass das eine Gabe ist, die er hat, dann würde er vielleicht sagen, frag nicht, was du behalten darfst. Nee, frag nicht, was du geben sollst, frag lieber, was du behalten darfst. Das würde viele von euch überfordern. Auch mich würde das überfordern. Ich will das an einem anderen Beispiel festmachen. Es gibt eine besondere Gabe der Gastfreundschaft. Das sind Leute, die haben ständig ihr Haus offen. Und immer kann man hingehen und die freuen sich, wenn Besuch da ist. Das ist eine echte Gabe. Die habe ich nicht. Ich brauche meinen Rückzug zu Hause. Und trotzdem sind wir als Christen aufgefordert, gastfreundlich zu sein, unsere Türen zu öffnen, Menschen einzuladen. Auch wenn wir vielleicht nicht die Gabe der Gastfreundschaft haben und immer Open House haben. Und so ist es mit dem Geben auch. Wir alle sind aufgefordert, was immer das für euch heißt, großzügig zu sein, hilfsbereit den Armen gegenüber. Aber eins macht Jakobus ganz klar, niemand darf sich auf Kosten anderer bereichern, dass es denen schlechter geht, damit es mir gut geht. Da ist die Grenze überschritten. Meine Bitte, besprecht den Umgang mit eurem Reichtum persönlich mit eurem Herrn. Der wird euch schon ganz individuell antworten und euch den richtigen Weg zwischen diesen Leitplanken geben. Aber eins kann ich euch versprechen, wenn ihr mit ihm sprecht, werdet ihr hinterher großzügiger sein als vorher. Kommen wir langsam zum Ende und zum Fazit für heute Morgen und zur Zusammenfassung. Also Jakobus nähert sich dem Thema Reich und Arm, was mir gestellt wurde, an drei verschiedenen Stellen und mit drei verschiedenen Perspektiven. Der erste ist dieser Gesichtspunkt der Anfechtung. Er warnt den Armen davor, dass er in Bitterkeit und Neid verfällt, weil er nichts hat oder wenig hat. Und sein Mangel darf ihm nicht den Blick darauf erstellen, dass er in Gott so reich ist und so gesegnet als geliebtes Kind. Und der Reiche wird gewarnt, keine falschen Sicherheiten aufzubauen. Es kommt nicht auf dein Bankkonto an, sondern auf deine Sicherheit im Herrn, auf Gott, der dich versorgt. Der zweite Gesichtspunkt, der mir für heute Morgen für uns am wichtigsten war, behandelt den, am Beispiel von Reich und Arm, den Umgang miteinander in der Gemeinde. Wie gehen wir mit dem weltlichen Ansehen von anderen Menschen um? Das darf bei uns keine Rolle spielen. Hollywood mag die Welt der Reichen und Schönen sein. Die Gemeinde Gottes definiert sich so nicht. Es gibt auch hier unterschiedlich schöne Menschen und unterschiedlich reiche Menschen, unterschiedlich begabte Menschen, schlaue Menschen, klar. Aber diese Unterschiede dürfen keinen Einfluss haben auf den Wert, den wir einander zuerkennen. Wir stehen auf Augenhöhe miteinander und ich will es positiv formulieren. Gemeinde Gottes ist der Ort, wo wir aufatmen können, wo wir mal rausgezogen werden aus dem alltäglichen Wettkampf, besser, reicher, schöner, wichtiger. Gott sagt, ihr seid alles Königskinder, weil ich euch das schenke und einen höheren Wert gibt es nicht. Und das Thema Barmherzigkeit in diesem Zusammenhang, Jakobus ist nicht naiv. Natürlich kriegen wir das oft nicht hin, auch wenn er uns das so anweist. Aber dann greift das mit der Barmherzigkeit. Wer einen Fehler macht, darf umkehren, darf sich entschuldigen und erleben, dass Gott gnädig ist. Und auch wir dürfen einander gnädig sein in diesen Stellen. Kultur der Barmherzigkeit heißt, ich mache etwas falsch und dann bitte ich um Vergebung und darf wieder aufstehen und weitermachen. Und der letzte Gesichtspunkt schließlich, der kritische Blick auf unser Leben im Luxus, unbeeindruckt vom Mangel der anderen. Eine rote Linie zieht Jakobus eindeutig, da gibt es auch nichts wegzudiskutieren. Wer reich ist dadurch, dass er andere ausbeutet und die dadurch in die Armut treibt, das ist ein Gräuel vor Gott, ein No-Go. Aber Jakobus macht darüber hinaus auch deutlich, mein Überfluss muss ich immer wieder herausfordern lassen vom Mangel der anderen. Und wann das dankbare Genießen von Gottes Segen in meinem Leben aufhört und der Geiz anfängt, wann das gesunde Vorsorgen in meinem Leben aufhört, Verschwendungssucht anfängt, das sind alles Fragen, die sind herausfordernd, nicht pauschal zu beantworten. Und die Antworten, die ihr finden werdet, werden graduell unterschiedlich sein. Aber fest steht, wir sollten über diese Dinge mit unserem Herrn im Gespräch sein. Und ich denke, ein guter Einstieg in dieses Gespräch wäre es, ihr könnt ruhig schon mal nach vorne kommen jetzt vom Lobby-Team, wenn ihr euch erinnert, dass der Ausgangspunkt der ist, dass Gott uns hier alles gegeben hat. Wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet das für meine Gebebereitschaft, für meinen Umgang mit meinen Ressourcen, dann ist die Grundlage ja, wir haben einen Gott, der uns alles geschenkt hat. Und dieses alles, was er uns geschenkt hat, wird vor allen Dingen sichtbar in dem, dass es seinen Sohn gibt, Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, alles gegeben hat. Und deswegen gehört auch alles, was mir gehört, meinem Gott. Amen.